Wie kann ich meine Zukunft absichern? Diese Frage treibt wohl jeden Menschen. Wie steht es um die Zukunft? Das war auch eine der Kernfragen im Wahlkampf übrigens, der erst kurz zurückliegt. Um die Zukunft des Gesundheitssystems, um die Zukunft der Rente, um die Zukunft der Arbeitsplätze. Aber diese Frage ist ja keine abstrakte Frage, sondern sehr, sehr persönlich. Egal in welchem Lebensalter wir sind, die Sorge um die Zukunft oder die Hoffnung auf die Zukunft gehört wohl zu den wichtigsten Triebfedern unseres Lebens. Und diese Sehnsucht nach Zukunft macht sich natürlich auch die Werbung zunutze, so früher diese eine Versicherung nicht, denn nur wer sich XY versichert, ist voll und ganz gesichert, der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück, eine XY fürs Leben. Ja, schön wäre es, wenn das so ginge. Und manche wollen ihre Zukunft sogar so weit absichern, dass sie nicht einmal den Zeitpunkt ihres Todes dem Zufall in Anführungsstrichen überlassen. Es gibt zurzeit eine heiße Debatte in Hannover, die geht auch durch die Zeitung. Der Schweizer Sterbehilfeverein Dignitas, wir haben vielleicht davon gelesen, will ausgerechnet in Hannover einen deutschen Ableger seiner Arbeit etablieren. Die niedersächsische Justizministerin will dem jetzt gesetzlich einen Riegel vorschieben. In der Schweiz ist das ja schon jetzt möglich, mit Unterstützung von professionellen Sterbehelfern den eigenen Tod gewissermaßen zu terminieren. Und so schrieb dann die Taz gestern, Zürich 15.30 Uhr, Termin mit dem Tod. Wir haben ganz ähnliche Regelungen in den Niederlanden schon, zum Teil in Belgien. Auch die skandinavischen Länder sind ziemlich weit, was die Freigabe der Sterbehilfe angeht. Also das ist dann der Extremfall der Zukunftsplanung. Dass man sogar seinen eigenen Tod terminiert, Zürich 15.30 Uhr, Termin mit dem Tod, um sich vermeintlich abzusichern gegen die Risiken des Sterbens und des langen Sichtums. Soweit ist der Mann in unserem Predigttext natürlich noch nicht. Er denkt eher an die überschaubare Zukunft, an die, wie er meint, überschaubare Zukunft, also so in die nächsten paar Jahre. Die will er wenigstens abgesichert wissen. Da will er nichts anbrennen lassen. Und es sieht auch wirklich auf den ersten Blick sehr gut aus für ihn. Steigen wir also gleich ein in diese Geschichte, die Sie vor sich haben, auf Ihrem grünen Blatt. Es ist ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat. Aber es ist keine Märchengeschichte. Denn was dort geschildert wird, das kann jederzeit überall geschehen. Und es wird auch in ähnlicher Form tausendfach passiert sein. Ein Landwirt hat eine erfolgreiche Ernte eingebracht, er lehnt sich zufrieden zurück und sagt, jetzt ist es gelaufen, die Ernte meines Lebens war das. Jetzt habe ich nur noch das Problem, wie ich die Sache in meinen Lagerhallen ordentlich unterbringe, dass ich möglichst viel mache aus diesem Ernteertrag. Jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Aber dieser Mann ahnt nicht, wie wenig Zeit ihm im Letzten nur noch bleibt. Und plötzlich steht er dann vor Gott, völlig unvorbereitet und da sieht dann die Ernte seines Lebens ganz anders aus. Lassen Sie uns diesen Text miteinander lesen. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Und er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, Entschuldigung, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Dieses Gleichnis, das gehört zu den klassischen Predigttexten zum Erntedankfest, weil es uns eine lebenswichtige Wahrheit zeigt. Die Ernte unseres Lebens, die Ernte Ihres Lebens, das heißt die Ernte auf dem Feld, die Ernte im Büro, die Ernte im Portemonnaie, die Ernte an der Börse, die Ernte in der Familie, die Ernte bei all den anderen Lebensplänen, die Sie so beschäftigen. Diese Ernte wird auf Dauer nur derjenige erfolgreich einfahren, der
die Rechnung nicht ohne den Wirt macht. Der, man könnte sagen, in angemessener Weise Gott dabei im Blick hat. Und was angemessen ist, werden wir gleich noch sehen. Wenn wir ohne Gott planen, dann sind das letztlich Sandkastenspiele, die weit, weit an der Realität vorbeigehen. Und dieser Erntedanktag will uns sagen, plane dein Leben nicht wie ein Sandkastenspiel. Plane dein Leben nicht wie ein Sandkastenspiel. Mach die Rechnung nicht ohne den Wirt. Werde endlich realistisch. Das Erntedankfest erinnert uns an diese Abhängigkeit. Du kannst die Ernte nur mit dem Schöpfer machen. So haben wir es ja eben auch gesungen, dieses Matthias-Claudius-Lied, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Höchsten Hand. Wir pflügen und wir streuen, aber wir können den Halm nicht rausziehen, wir können das Wachstum nicht machen. Wir haben es nicht in der Hand, und die derbere Version wurde in der ehemaligen DDR von den Christen gedichtet. Das kennen Sie wahrscheinlich, die Propaganda der Kommunisten, die sagte, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und dagegen haben dann die Christen gedichtet, ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Ist ja dann auch so ähnlich gekommen. Und das Erntedankfest erinnert uns nun an diese Abhängigkeit. Und fordert uns auf, danke Gott. Und deswegen sind ja auch diese wunderschönen anzusehenden Früchte und Pflanzen. Dieser Schmuck des Altars ist ja auch gerade dazu da, uns zu erinnern. Danke Gott. Du bist abhängig von ihm. Ohne ihn wäre nichts von all dem gewachsen. Aber das Erntedankfest will noch mehr. Es will uns kritisch fragen. Prüfe die Ernte deines Lebens. Wie steht es damit? Schauen Sie, auf den ersten Blick sieht das Verhalten dieses reichen Bauern sehr rational aus. Sehr vernünftig. Auf den ersten Blick. Und bei näherem Hinsehen erweist er sich als ganz naiv. Und vor dieser Naivität, da will Jesus uns warnen. Und deshalb erzählt er das Gleichnis von diesem Landwirt. Auf den ersten Blick kann man dieses Gleichnis übrigens missverstehen, wenn man nicht genau hinguckt. Vor einiger Zeit fand die Tagung des evangelischen Bauernwerkes in Württemberg statt. Und da wendete man sich in einer Resolution gegen diesen Text. Man sagte, das Bild eines Bauern, das darin dargestellt wird, schlägt unseren Landwirten, die am Erntedankgottesdienst teilnehmen, mitten ins Gesicht. Nun weiß ich nicht, wie viele Landwirte wir hier sitzen haben, aber auch einem Landwirt schlägt so ein Text nicht ins Gesicht. Das ist absolut missverstanden, denn Jesus geht es ja gar nicht um die Landwirtschaft. Wäre absurd. In der Bibel gibt es sehr viele positive Beispiele aus dem Bereich der Landwirtschaft. Nein, es geht hier um eine Haltung. Der Kornbauer ist ein Beispiel für eine Haltung, die in jedem Menschen stecken kann. Ist ja logisch. Das Problem des Bauern ist doch in erster Linie nicht, wie er mit seiner Ernte umgeht, sondern wie er mit seinem Leben umgeht. Dass er die Ernte seines Lebens ohne den Schöpfer macht, das ist sein Problem. Das ist also keine Bauernschelte hier, dieser Bibeltext. Man könnte das mit leichter Abwandlung, diese Geschichte genauso erzählen, über einen Pastor oder über einen Banker oder über einen Rentner oder über einen Schaffner, eine Lehrerin, eine Hausfrau, einen Fliesenleger, was auch immer. Also ich mache es jetzt mal in der Variante für den Pastor. Ein Mann hatte einen großen Terminkalender und sagte zu sich selbst, nun sind alle Termine eingeschrieben, Tagung X, Konferenz Y, die Sitzung mit den Pfarrern und mit den Mitgliedern des Ältestenrates. Ein paar kommen noch dazu, wie soll ich die unterbringen? Er besorgte sich einen größeren Terminkalender, so groß, und er hatte dann noch die Möglichkeit, nicht nur die Stunden des Tages, sondern die Stunden der Nacht auch noch einzuteilen, und das klappte ganz gut, und er sagte, nun sei ruhig, liebe Seele, du hast alles gut eingeplant. Und je weniger er versäumte, umso mehr stieg er im Ansehen, er wurde noch in den Ausschuss Q und in den Verband K gewählt, Vorsitzender und Präsident stand auf seinem Stempel, doch eines Tages war es dann soweit, und Gott sagte zu ihm, du Narr, diese Nacht stehst du auf meinem Terminkalender. Also, Sie können das erzählen für jeden Menschen, diese Geschichte. Bei der Ernte, von der Jesus spricht, steht viel mehr auf dem Spiel als meine Scheunen, viel mehr als meine Aktien, wenn ich welche habe, als meine Rente, mein Häuschen, mein guter Ruf. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Da geht es ums Ganze. Und wissen Sie, worum es genau geht? Das steht in Vers 20. Da sagt Gott, man wird deine Seele von dir fordern. Darum geht es eigentlich. Um die Seele. Und die Seele steht hier für das ganze Leben. Es geht um dein Leben, um deine Seele, um das Herz der Dinge. Diese Seele, dieses Herz, das auf Ewigkeit angelegt ist. Und in dem Moment, wo sich die Lage zuspitzt, für den reichen Bauern ist es vergleichsweise unerheblich, was dann auf seinen Scheunen wird. Und deswegen möchte ich das hier so deutlich sagen. Ich kenne nicht Ihren Gehaltszettel. Das geht mich auch überhaupt nichts an. Ihre Vermögensverhältnisse, Ihr Sparkonto. Aber trotzdem weiß ich bei jedem von Ihnen, was Ihr größtes Kapital ist. Das ist nämlich Ihre Seele. Ihr Leben, das Gott Ihnen geschenkt hat. Und wenn das weg wäre, verstehen Sie, dann wäre alles andere auch weg. Wenn das scheitern würde, dann wäre alles andere auch gescheitert. Ich muss das manchmal so denken, wenn irgendein Prominenter, eine berühmte Person plötzlich stirbt. Vielleicht hatte man die vorher bewundert oder gesagt, das hättest du auch gerne oder das könntest du auch gerne. Und in dieser Position wärst du auch gerne. Und dann kommt plötzlich die Todesnachricht. Und von einem Augenblick auf den anderen sagt man, ja, was hat er jetzt davon? Und schon möchte man nicht mehr tauschen. Schon ist alles weg. Von einem Moment auf den anderen. All das, was uns so erstrebenswert erschien. Und darum legt Jesus uns mit diesem Gleichnis die Frage vor, wo legst du dein größtes Kapital an? Sag mir, wo? Dein Leben. Wie zukunftssicher ist es investiert? Und das ist das Erste, was wir festhalten müssen, die große Frage, die über diesem Text steht. Und die große Frage lautet, Diesseits GmbH oder Ewigkeits AG? Diesseits GmbH oder Ewigkeits AG? Das ist der erste Punkt. Das ist die große Frage, die über diesem Text steht. Wissen Sie, es gibt zwei Konzerne, es gibt zwei Banken, bei denen Sie das Kapital Ihres Lebens investieren können. Und zwischen diesen beiden Banken müssen Sie sich entscheiden. Ihr übriges Vermögen, das können Sie splitten, wenn Sie wollen. Aber bei Ihrem größten Kapital, da ist das nicht möglich, da geht das nicht. Und Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Sie können es bei der Diesseits GmbH investieren oder bei der Ewigkeits AG. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Sie können heute mehrere Arbeitgeber haben. Das wird ja immer selbstverständlicher, dass manche Leute mehrere Arbeitsstellen versehen, um am Ende genug Gehalt zusammenzubekommen. Sie können mehrere Arbeitgeber haben, aber Sie können nicht mehreren Herren gehören. Das kommt eigentlich aus dem Bereich des Sklavendaseins. Ein Sklave gehörte immer einem Herrn. Sie können nur einem Herrn gehören. Und der Landwirt hat sich hier entschieden. Er hat sich entschieden für die Diesseits GmbH. Und GmbH bedeutet eben Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das scheint ihn gar nicht zu stören. Er fühlt sich pudelwohl, er fühlt sich völlig abgesichert. Vers 19, wir sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Er fühlt sich absolut sicher dabei. Und hier wird deutlich, sein Reichtum, sein Erfolg waren nicht sein eigentliches Problem, sondern sein eigentliches Problem war, dass er sich darauf verlassen hat, dass er das für seine Sicherheit hielt, dass er darauf vertraute und dass er nicht in angemessener Weise Gott im Blick hatte. Und weil er Gott nicht im Blick hatte, ist er auch mit seinem Besitz nicht angemessen umgegangen. Das war sein Problem, nicht sein Besitz an sich. Und hier steht übrigens auch nicht, dass der Gott total vergessen hatte. Vielleicht ist er aus Sentimentalität sogar in den Erntedankgottesdienst gegangen. Und hat da gesessen und hat gesagt, Gott, ich freue mich, dass meine Scheunen so schön voll sind, wunderbar, jetzt bin ich abgesichert. Das kann alles sein. Hier steht nicht, dass er Gott total abgelehnt hat. Aber er hat Gott nicht in angemessener Weise einbezogen in seine Zukunftsplanung. Wissen Sie, manche haben dieses Gleichnis so verstanden, dass Gott dem Kornbauern seinen Reichtum nicht gönnt. Aber das ist ein absolutes Missverständnis. Das stimmt nicht. Gott gönnt dir, was du Schönes hast und genießen kannst. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Angst in vielen Menschen drinsteckt, als ob Gott der große Spielverderber wäre. Der den Menschen ihr irdisches Glück nicht gönnt. Und der uns alles madig macht, worüber wir uns freuen. Und da siehst du es wieder, sagen sie, kaum ist er zu Geld gekommen, kaum geht bei ihm mal so richtig die Post ab, da lässt Gott ihn sterben. Aber das ist nicht der Punkt. Das wäre die totale Ablenkung. Jesus hat keinen Reichen wegen seines Reichtums abgelehnt. Und Jesus hat keinen Erfolgreichen wegen seines Erfolgs zurückgewiesen. Die Bibel, wir haben das schon mal gesagt, eignet sich absolut nicht, um damit politischen Klassenkampf zu machen. Entscheidend ist nicht die Frage vor Gott, ob einer reich ist oder arm, sondern wie er in seinem Herzen vor Gott steht und wie er mit seinem Reichtum bzw. seiner Armut umgeht. Allerdings müssen wir sagen, gibt es im Neuen Testament viele Beispiele dafür, und das muss uns auch zu denken geben, dass Leute mit ihrem Reichtum nicht richtig umgegangen sind, wie dieser Kornbauer. Und vielleicht liegt das daran, Weil uns das Geld, egal ob wir viel oder wenig davon haben, weil uns das Geld besonders schnell packen kann. Es kann uns irgendwie, ja, vielleicht zu schnell zu faszinieren, zu schnell zu wichtig werden. Und es ist doch nicht umsonst, dass der Volksmund sagt, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und die Bibel weiß eine Menge dazu zu sagen, wie die Gier nach Geld das Herz eines Menschen vergiften kann. Aber bitte halten wir da fest, nicht das Geld ist schmutzig, sondern das Problem ist unser schmutziges, gieriges Menschenherz. Und der eine kann nicht genug kriegen von Geld und der andere nicht genug von Ruhm. Und so haben wir alle unsere Dinge, mit denen wir das füllen. Und darum greift dieses Gleichnis, was Jesus hier erzählt, jeden von uns an, jeden. Vielleicht denkt einer, ja, mir kann das nicht passieren. Ich habe nicht das Problem dieses Kornbauern. Ich habe keine vollen Scheunen, ich habe ein leeres Bankkonto. Kann ja sein. Aber verstehen Sie, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem steht hier in Vers 19. Ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Worauf setzen Sie Ihr Vertrauen, wenn es um die Sicherheit für Ihre Zukunft geht? Das wäre interessant, wenn jetzt jeder von uns mal in Kurzfassung auf einem Zettel das niederschreiben würde. Der eine setzt auf eine gesunde Lebensweise, darauf, dass er regelmäßig joggt. Der nächste auf die richtige Versicherung. Der übernächste auf eine intakte Familie und einen guten Freundeskreis. Und sagt, wenn ich liebe Menschen um mich habe, ist meine Zukunft abgesichert. Und wenn ich mal krank werde, dann habe ich jemanden, der sich um mich kümmert. So sichere ich meine Zukunft ab. Wieder der Nächste setzt auf seine Lebensklugheit oder auf seine Selbstdisziplin oder auf seine Erfahrung oder auf seinen gesunden Menschenverstand. Was ist Ihr Vorrat für viele Jahre? Warum glauben Sie, in Ruhe Ihr Essen und Trinken genießen zu können? Das ist die Frage, die jeder von uns sich stellen muss. Worauf setzen Sie? Mancher setzt einfach auf das Glück. Es ist bisher noch immer gut gegangen, es wird auch schon weiter irgendwie gut gehen. Warum sollte es nicht? Bange machen gilt nicht. Wissen Sie, es ist letztlich egal, worauf Sie setzen. Man könnte dieses Gleichnis auch so erzählen. Es war einmal ein sportlicher Mensch, der hatte immer gut trainiert und befand sich bei bester Kondition. Seine Gewichtswerte und sein Cholesterinspiegel waren optimal. Und er sagte sich, so erreiche ich ein hohes Alter und brauche mir keine Sorgen über die Zukunft zu machen. Wie auch immer unser Leben im Einzelnen gestaltet wird, die Ernte unseres Lebens entscheidet sich an einer anderen Frage, an der Frage, wo mache ich mein Lebenskapital fest? Bei der Diesseits GmbH oder bei der Ewigkeits AG? Und habe ich den Faktor Gott, wenn ich das mal so sagen darf, dabei im Blick? Wer hier auf die falsche Seite setzt, der handelt sich ein handfestes Problem ein. Und das ist das Zweite. Erstens ist die große Frage, Diesseits GmbH oder Ewigkeits AG? Und jetzt zweitens das Problem. Das Problem dieses Mannes steht in Vers 21. Er war arm bei Gott. Das sagt Jesus am Ende. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Also, wer die Ernte ohne den Schöpfer macht, steht am Ende mit leeren Händen da. Und das war das Problem dieses Bauern. Es bestand nicht darin, dass er zu reich war, sondern das Problem bestand darin, dass er an der richtigen Stelle zu arm war. Das war sein Problem. Er hatte sein größtes Kapital beim falschen Konzern angelegt. Und wohlgemerkt, es war nicht alles schlecht und verkehrt, was dieser Mann tat. Eigentlich handelt er ja sehr vernünftig an vielen Stellen. Also auch Leute, die die Ernte ihres Lebens ohne Gott einbringen, können ja bestimmte Bereiche ihres Lebens ausgesprochen vernünftig und sinnvoll gestalten. Die machen ja nicht nur dummes Zeug. Auch dieser Bauer hier, er kalkuliert messerscharf. Er macht eine Bestandsaufnahme. Das ist doch gut. Er sieht auf diese Mordsernte, die da draußen auf seinen Halmen heranreift. Er ist offenkundig gut organisiert. Er will nichts verderben lassen, er will nichts verschwenden. Das ist doch gut. Er investiert in die Zukunft. Er sagt also, ich bin bereit, neu zu bauen, alte Sachen abzureißen, um den Ertrag langfristig vernünftig anzulegen. Das ist doch gut. Und er ist auch kein Sklave seiner Arbeit. Er will auch genießen, er will auch Freude haben. Also er hat auch etwas Abstand davon. Er ackert nicht 24 Stunden draußen auf dem Feld. Er ist nicht ein Gefangener seiner Arbeit. Auch das ist eigentlich gut. Dieser Mann rechnet mit fast allem. Er rechnet nur mit einem nicht. Und das ist Gott. Merken Sie, bei all diesen Überlegungen kommt eines nicht vor und das ist Gott. Der Kornbauer übersieht, dass es Gott ist, der ihm das Leben gab. Dass es Gott ist, der ihm die Gesundheit erhielt, dass er überhaupt schuften konnte. Gottes, der ihm den Kopf zum Denken gab. Gott, der ihm die Hände zum Arbeiten ließ. Gott, der das Wetter schenkte. Gott, der das Korn reifen ließ. Das alles sieht er nicht. Er sieht nicht, wie abhängig er von Gott ist. Und das war so schön in dem Lied, das die Kinder gesungen haben und das wir mit den Kindern gesungen haben. Wo kommt das Brot denn her? Wir wollen nicht an den Vordergründigkeiten stehen bleiben, sondern sehen, es kommt letztlich von Gott. Und ich muss immer denken an eine Geschichte aus einem alten Lesebuch bei uns früher in der Schule, wo auch jemand die Quelle seines Wohlstandes überhaupt nicht wahrnahm. Das war der sogenannte Kater Mikesch. Der schrieb nämlich in einem Schulaufsatz, die Kuh ist ein böses Tier, sie hat mir gestern auf den Schwanz getreten. Und nun wollte die Lehrerin das Weltbild vom Kater Mikesch wieder etwas zurechtrücken und sagte, aber Kater Mikesch, von wem hast du denn morgens immer deine schöne frische Milch im Schälchen? Und seine Antwort war, die kriege ich von Peppis Großmutter. Also, er wusste nicht, dass er die letztlich von der Kuh hatte. Er sah nur das Vordergründige und kannte nicht die Quelle seines Reichtums und seines Glücks. Und so ähnlich geht es dem Kornbauern hier. Es kommt kein Dank über seine Lippen. Kein Gedanke daran, dass Gott ihn liebt und sich nach ihm sehnt und in Kontakt mit ihm treten will. Ist Ihnen das aufgefallen? Fast alles, was der Knabe sagt, fängt mit Ich an. Vers 17. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und ich will größere bauen und will daran sammeln all mein Korn. Ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, hast du Ruhe und so weiter. Stehen Sie? Ich. Er sieht nur sich und seine Möglichkeiten. Und so scharfsinnig er gewesen ist, so kurzsichtig ist er auch. Denn er sieht nicht auf das Ende. Er plant und rechnet, als würde er ewig leben. Er plant und rechnet, als könnte er seine Scheunen mit hinübernehmen in die Ewigkeit. Und während die Zeitgenossen ihm vielleicht einen Doktorhut für Betriebswirtschaft zuerkennen, setzt Jesus diesem Mann die Narrenkappe auf. Er sagt in Vers 20, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Verstehen Sie, das ist tragisch. Gott sagt, du Narr. Du Narr, denn du hast umsonst geackert. Umsonst geplant. Dein Geld wird anderen gehören. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Manfred Siebald hat das in einem Lied so schön gesagt. Was nehmen wir denn mit von all den Schätzen dieses Lebens? Im letzten Hemde sieht man nach den Taschen doch vergebens. Wenn edle Steine an uns funkeln und unsere Herzen drohen, sich langsam zu verlieren im Dunkeln, was haben wir davon? Und sollte es so sein, dass wir die ganze Welt besäßen, es brächte uns nichts ein, wenn wir darüber Gott vergessen. Und unsere Seelen Schaden nehmen, wie wären wir denn dran, wenn wir an unser Ende kämen? Und dann zu Gott? Und dann? Du Narr, sagt Gott. Und ich bin überzeugt, Gott sagt es voller Schmerz. Ich wollte dich doch beschenken. Ich habe dir doch mein Angebot auf deinen Schreibtisch gelegt. Ewigkeits-AG, sichere Kapitalanlage, kein Splitting möglich. Ich habe dir doch alles gesagt und gezeigt, was du wissen musstest. Warum hast du dein Leben verschlossen vor mir? Warum hast du mich, deinen Schöpfer, links liegen lassen? Warum hast du dein Leben bestimmen lassen, dein Leben beschlagnahmen lassen, von lauter Dingen, die nicht über dein Grab hinausreichen? Warum? Warum hast du dir Dinge zu sehr ans Herz wachsen lassen, die dir von heute auf morgen aus den Händen gleiten können? Dein Garten, dein Haus, deine Karriere, dein Hobby, deine Arbeit, dein Geld, was auch immer. Und warum hast du dich taub gestellt, wenn ich dich rief? Verstehen Sie? Dieser Mann, der bildete sich ein, er hätte seine Zukunft perfekt abgesichert. Ja, ich hab's im Griff. Das war seine Lebenshaltung. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat. Hab nun Ruhe. Es ist alles bestens gesichert. Für viele Jahre. Aber Gott sagt zu ihm, diese Nacht. Er sagt viele Jahre. Und Gott sagt zu ihm, diese Nacht. Das heißt, bevor dieser Mann seine hochfliegenden Pläne verwirklichen kann, endet Gottes Plan mit ihm. Und bevor er das Material für die Scheune überhaupt aufkaufen kann, wird schon an seinem Sarg gezimmert. Und so scheitert dieser Landwirt an einem folgenschweren Irrtum. Er täuscht sich im Hinblick auf das Haltbarkeitsdatum seiner Schätze. Wir haben das vor einigen Wochen in einem anderen Beispiel gesehen, das Jesus gezeigt hat. Wie wichtig das Haltbarkeitsdatum unserer Schätze ist. Und wie folgenschwer das ist, wenn man das Haltbarkeitsdatum falsch einschätzt, das sehen wir ja an so einem alltäglichen Gegenstand wie einem Joghurt. Nun gut, wenn da das Haltbarkeitsdatum nicht so sehr lang ist, dann kriegen wir davon schlimmstenfalls einen verdorbenen Magen. Der Irrtum des Bauern bewirkt aber für ihn eine verdorbene Ewigkeit. Und das ist das Schlimme. Gott sagt zu ihm, du, man wird deine Seele von dir fordern. Das ist eine ganz interessante Formulierung. Das heißt, du kannst über deine Seele nicht verfügen. Das ist nicht dein Besitz. Gott hat dich gemacht. Er hat einen Anspruch drauf. Und er wird das zurückfordern. Es wird der Tag der Verantwortung kommen, heißt das. Man wird deine Seele von dir fordern und fragen, was hast du gemacht mit deinem Leben? Wem hast du deine letzte Loyalität, dein letztes Vertrauen, deine letzte Hingabe geschenkt? Man wird deine Seele von dir fordern und das heißt, du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Das ist hier damit gemeint. Und Jesus hat immer sehr klar und nüchtern gesagt, was passiert, wenn wir an dieser Stelle nicht richtig vorbereitet sind. Die Folge wird sein, dass wir verdammt sein werden auf ewig. Das ist die harte Aussage der Heiligen Schrift. Dass wenn wir gefordert werden, mit unserer Seele vor Gott anzutreten, gewissermaßen mit unserem Leben. Und wenn wir dann, was hier das Problem war, arm sind bei Gott, dann gibt es kein Zurück, dann gibt es keine Rettung mehr. Dann werden wir auf ewig verloren und verdammt sein. Und das ist die Tragik dieses Mannes. Er denkt, ich habe meine Sicherheiten, die für viele Jahre halten. Und Gott sagt zu ihm, diese Nacht fällt die Entscheidung. Und das Problem dieses Mannes lässt sich darum ganz klar auf den Punkt bringen. Er war arm bei Gott, weil er sich für die Diesseits GmbH entschieden hatte und gegen die Ewigkeits AG. Und jetzt müssen wir eines sehen, das ist nicht nur sein Problem. Denn wenn Sie schauen, wie Jesus das formuliert in Vers 21, da spricht er gar nicht mehr vom reichen Kornbauern, sondern da nimmt er längst uns in den Blick. So geht es dem, sagt Jesus. Er bezieht sich hier nicht mehr auf den reichen Kornbauern. Man könnte etwas freier übersetzen, so geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und darum interessiert uns am Ende nur noch die eine Frage, wie werde ich reich bei Gott? Wie kann ich vermeiden, in diese Situation zu kommen, in der reiche Kornbauer letztlich gescheitert ist? Wie steht es um meine Ernte? Wie steht es um meine Zukunft? Und das ist das Letzte, was wir uns ansehen. Drittens also die Lösung. Wir haben erstens diese Frage gehabt, diesseits GmbH oder Ewigkeits AG. Wir hatten zweitens das Problem, arm bei Gott. Und jetzt geht es drittens um die Lösung, wie werde ich reich bei Gott? Und haben Sie gemerkt, in diesem Vers, da legt Jesus die Latte sehr hoch. Er sagt, wir müssen reich bei Gott sein. Er sagt nicht, Hauptsache du vergisst Gott nicht. Er sagt nicht, Hauptsache du beziehst Gott etwas mehr in dein Leben ein und bist wenigstens ab und zu mal etwas dankbar und schickst gelegentlich mal ein Gebet zum Himmel, dann ist schon gut. Sondern Jesus legt die Latte sehr hoch. Er sagt, wir kommen nur durch, wenn wir reich sind bei Gott. Wenn wir intensiv mit Gott verbunden sind. Wenn wir gut bei Gott dastehen. Aber wie sieht dieser Reichtum bitte schön aus? Wonach sollen wir uns ausstrecken? Die Antwort finden Sie einige Verse später in Lukas 12, Vers 31. Da sagt Jesus, trachtet nach Gottes Reich. Es kommt darauf an, dass du in Gottes Reich reinkommst. Es kommt darauf an, dass du ewiges Leben bekommst, dass du im Himmel dabei bist. Es kommt darauf an, dass du schon hier in diesem Leben in der Nähe und Gegenwart des lebendigen Gottes lebst. Dass du mit ihm rechnest. Dass du auf ihn hörst, dass du seiner Führung und Bewahrung dich anvertraust. Und die Frage, auf die alles hinausläuft, ist, wie komme ich rein in dieses Reich Gottes? Was kann ich dafür geben? Und manche haben gesagt, ich muss eben moralisch leben. Ich muss mich religiös interessieren und ab und zu mal in den Gottesdienst gehen. Manche haben gesagt, ich muss meinen Mitmenschen gegenüber liebevoll und gut genug mich verhalten. Aber Jesus sagt, das reicht nicht, um reich zu sein bei Gott. Es ist hochinteressant, wenn Sie in das Neue Testament hineinsehen, dann begegnen Sie auf Schritt und Tritt solchen Leuten. Die konnten eine Menge guter Taten vorweisen. Die waren für unsere Maßstäbe moralisch sehr hochstehend. Sie hatten ausreichendes religiöses Interesse und dennoch macht Jesus klar, das ist alles gut gemeint. Aber es macht dich nicht reich bei Gott. Es reicht nicht, um reinzukommen in Gottes Reich. Was also ist die Lösung? Jesus selbst hat uns die Lösung genannt. Im Matthäusevangelium, in einem Vers, wo er über den Reichtum spricht, da sagt er in Matthäus 5, Vers 3, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Da redet Jesus also von bestimmten Leuten, die sind reich bei Gott, die sind so reich, dass sie sogar gar das Himmelreich besitzen. Aber was sind das für Leute? Jesus sagt, das sind die geistlich Armen. Und schauen Sie, jetzt wird es überraschend. Es bedarf offensichtlich einer bestimmten Form von Armut, um reich zu werden bei Gott. Es bedarf einer bestimmten Armut, um reich zu werden bei Gott. Aber was ist damit gemeint? Selig sind die geistlich Armen. Das ist immer wieder total falsch verstanden worden. In dem Sinne, selig sind die geistlich Armen. Also nach dem Motto, die Leute mit einem niedrigen IQ, die Leute, die schlecht in der Schule waren, die Leute, die in Mathe Probleme hatten, die sind, das sind die geistlich Armen und die sind von Gott besonders wertgeschätzt. Das ist natürlich Unfug. Hier steht, selig sind die geistlich Armen. Und was das heißt, sagt die Bibel sehr deutlich. Das sind die Menschen, die vor Gott ihren Bankrott erklärt haben. Die zugegeben haben, ich stehe vor dem lebendigen Gott, vor seiner Heiligkeit, vor seinem absoluten Anspruch, stehe ich mit leeren Händen da. Das sind die geistlich Armen, die zugeben, allmächtiger Gott, ich bin dir so unendlich viel schuldig geblieben. An Liebe, an Dankbarkeit, an Anbetung, an Zeit, an Hingabe, an Gehorsam, an Dienst. Ich habe meinem Schöpfer so viel verweigert. Gott hat mich mit einer absoluten, unbegrenzten Liebe geliebt und beschenkt. Und ich bin ihm so unendlich viel schuldig geblieben. Und wenn ich mein Leben messe an dem Maßstab des heiligen Gottes, dann bleibt unter dem Strich nur eine rote Zahl. Und das zuzugeben, das heißt geistlich arm werden. Einzusehen, wie ich wirklich vor Gott dastehe. Herr, ich bin wirklich ein armer Sünder. Dass ich das zugebe und dass ich Gottes einzige Lösung annehme, die er für dieses Problem geschaffen hat. Und diese Lösung besteht in einer einzigen Person, in Jesus Christus, der gekommen ist in diese Welt, um hier zu sterben und aufzuerstehen. Der gekommen ist, um durch diesen Tod die Strafe Gottes auf sich zu nehmen, die ich verdient hätte, die sie verdient hätten. Weil wir mit leeren Händen vor ihm dastehen. Er ist gekommen und er hat mit einem völlig sündlosen Leben, das er voll in die Waagschale geworfen hat für uns, jede Schuld bezahlt, jeden Mangel ausgeglichen. Er hat es getan. Und er hat gesagt, jetzt kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her, alle, die ihr eure geistliche Armut erkennt. Kommt her, die ihr begriffen habt, dass ihr vor dem heiligen Gott mit eurer Lebensbilanz nicht bestehen könnt. Und glaubt mir, bittet mich um Vergebung und seid bereit, euch mir mit eurem ganzen Leben anzuvertrauen. Das bedeutet geistlich arm werden, zu sagen, Herr Jesus Christus, ich gebe zu, wenn ich deinen Maßstab ernst nehme, dann habe ich keine Chance, reich zu werden bei Gott, keine Chance, gerettet zu werden vor der Verdammnis, keine Chance, den heiligen, lebendigen Gott zum Vater und Beschützer und Freund zu bekommen. Ich brauche dich und ich bitte dich, vergib mir, rette mich und nimm mich an als deinen Nachfolger. Lass mich ganz dir hinterhergehen, dich als meinen Herrn und König anerkennen, dich anbeten, an dir hängen, als meinem Retter und Herrn. Das bedeutet geistlich arm werden. Und wissen Sie, der Apostel Paulus, der hat das einmal sagenhaft auf den Punkt gebracht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, da sagt er, Christus, obwohl er reich ist, wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, Christus, obwohl er alles hatte, obwohl er ohne jede Schuld war, der allmächtige Sohn Gottes, er wurde arm um euretwillen. Das heißt, er ist hier in diese Welt gekommen. Er hat sich aller Macht entäußert. Er hat hingenommen, dass man ihn elend gequält, gefoltert, getötet hat. Er hat das alles auf sich genommen. Und mit einem einzigen Ziel, er wurde arm, damit du reich werden kannst. Damit einer da ist, der dir deine Schuld vergibt. Damit einer da ist, der dir die Brücke zum lebendigen Gott und zum Himmel baut. Damit einer da ist, der dich an die Hand nimmt, wenn deine letzte Stunde kommt und dafür sorgt, dass du sicher auf der anderen Seite ankommst, auf der richtigen Seite. Er wurde arm, damit du und ich reich würden könnten durch ihn. Und so ist das der absolut einzige Weg, reich zu werden bei Gott. Dass wir unsere Armut zugeben. Und dass wir sagen, Herr Jesus Christus, du allein kannst mich reich machen durch deine Vergebung. Du allein kannst mich reich machen durch deinen Schutz. Dadurch, dass du deine Hand auf mein verlorenes Leben legst und ich jetzt bei dir sein darf für alle Zeit, im Leben und im Sterben. Ich vertraue mich dir an und ich gebe zu, dass ich dich brauche, mehr als alles andere. Der reiche Bauer, der meinte, das alles nicht nötig zu haben. Der dachte, ich kann meine Zukunft auch alleine sichern. Er hat voll auf die Diesseits GmbH gesetzt und er hat alles verloren. Und als dann die letzte Ernte seines Lebens eingefahren wurde, blieb ihm nichts mehr als das Verderben. Und darum möchte ich Sie um Ihretwillen bitten, dass Sie einfach ehrlich mit sich selbst sind und das für sich und vor Gott klären und sich fragen, wie steht es mit der Ernte meines Lebens? Worauf habe ich mich eigentlich bisher verlassen, wenn es um die Absicherung meiner Zukunft ging? Bin ich arm bei Gott oder reich? Habe ich Jesus Christus schon in dieser Weise angerufen und mich von ihm beschenken lassen? Ein letztes. In diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, liegt eine besondere Dringlichkeit. Durch diese schroffe Gegenüberstellung, dass er in Vers 19 sagt, ich habe noch viele Jahre. Und Jesus sagt dann, lässt dann Gott sagen in Vers 20, nein, nicht viele Jahre, diese Nacht. Und das macht die Sache dringlich. Und das ist für jeden Prediger immer gefährlich, dass er dann dazu verleitet werden kann, Druck auf seine Hörer auszuüben. So nach dem Motto, pass ja auf, es kann auch für dich sehr schnell gehen und so weiter. Und dass man dann quasi psychologisch Druck macht. Darum geht's nicht. Aber man muss schlichtweg sagen, die Wahrheit ist die, dass keiner von uns wirklich weiß, was aus ihm wird. Dass keiner von uns den Termin mit dem Tod wirklich vorher festlegen kann. Und dass es einfach Jesus ist und nicht irgendein ein Prediger, der hier sagt, du denkst viele Jahre und vielleicht hast du ja auch noch viele Jahre, vielleicht hast du noch Jahrzehnte, vielleicht liegen noch ganz massige Jahre vor dir, und aber es kann auch heute Nacht sein. Und deswegen zwingt uns dieser Text, ehrlich zu werden mit uns selbst und Gott zu bitten, Herr, lass mir klar werden, wie es um mein Leben steht. Und gib mir dann den Mut, die Konsequenzen zu ziehen, die nötig sind. Zu Jesus Christus hinzugehen, zu ihm zu flüchten, ihn anzurufen. Und dann kann er alles gut machen, von einem Moment auf den anderen. Und dann bin ich vorbereitet, dann ist meine Zukunft wirklich abgesichert. Und dann gehe ich durch dieses Leben mit einem Schutz und mit einer Geborgenheit, die mir nichts und niemand sonst schenken kann. Und so schließe ich mit dem Hinweis auf jenen griechischen König, der einen Brief bekam. Er war gerade beim Feiern und einer seiner Mitarbeiter steckte ihm einen Brief zu. Da stand drauf, eilt. Aber er sagt, ach, heute wird gefeiert und steckte den Brief ein. Ich habe noch irgendwann Zeit, diesen Brief zu lesen. Und er steckte ihn in die Tasche. Er wollte nicht gestört werden. Die Post erledige ich morgen, sagt er. Ungeöffnet wanderte der Brief in seine Tasche. In dieser Nacht wurde der König ermordet. Und bei ihm fand man diesen Brief. Und dann öffnete man den natürlich. Und da war zu lesen, wenn du diesen Brief erhältst, hast du noch 3 Stunden zur Flucht. Diese Nacht wird man dich umbringen. Flüchte, so schnell es geht und bring dein Leben in Sicherheit. Er hatte gespielt mit seinem Leben. Er hatte diese Warnung nicht zur Kenntnis genommen. Er war naiv in sein Verderben gelaufen. Und in gewisser Weise ist Gottes Wort so wie dieser Brief. Gottes Wort sagt es uns schwarz auf weiß, bring das in Ordnung. Bring das in Ordnung. Du kannst möglicherweise noch viele Jahre haben, möglicherweise aber auch nicht. Aber darauf kommt es auch nicht an. Entscheidend ist, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und entscheidend ist, welchem Herrn du gehörst. Und darum, geh zu Jesus. Er ist wirklich für dich da. Amen. Wir wollen jetzt das Lied 158 aus den grünen Liederbüchern singen. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Gott wurde arm für uns.